Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor etwa 3 Wochen bin ich 60 geworden. Nun gehöre ich zu den Senioren, kann man sagen. Unser runder Geburtstag ist ja so eine gute Gelegenheit, mal zurückzuschauen und zu überlegen, was ist so alles gewesen in den letzten Jahrzehnten. Natürlich kann man sich auch an jedem anderen Geburtstag oder auch an jedem Tag das daran erinnern, aber so ein Geburtstag, ein runder Geburtstag ist ein besonderer Anlass. Und mir ging es so, als ich auf mein Leben zurückschaute, was bisher war, dass ich eine ganz tiefe Dankbarkeit gespürt habe. Gott hat mir so viel Gutes gegeben in meinem Leben. Übrigens, ein Teil dieses Guten ist, dass ich in dieser wunderbaren Gemeinde Dienst tun darf. Mir tut das gut, mich immer wieder daran zu erinnern. Denn oft ist so im Alltag, da vergisst man das oft so, was man so alles an Gutem hat und denkt über dieses und jenes nach und hetzt zu diesem und jenem Termin und ach, das ist ein Problem und das ist ein Problem und sieht gar nicht, wie gut es einem eigentlich geht. Und das größte Geschenk, was Gott uns macht durch Jesus, das ist seine Vergebung. Und auch bei der Vergebung gibt es diesen Effekt, wie bei anderen guten Dingen, die Gott schenkt, dass man das so vergisst oder gar nicht mehr so daran denkt oder sich gar nicht mehr so daran freut. Mancher hat auch so das Gefühl, ach, habe ich schon so oft gehört, weiß ich ja, abgehakt, okay. Schade, wenn es nicht mehr so etwas Neues ist, etwas Frisches ist. Und das wäre doch schön, wie bei anderen Dingen im Leben, auch bei der Vergebung, dass ich mich neu daran erinnere, das hat Gott mir geschenkt durch Jesus. Dass ich mich so richtig daran freue. Und die Freude an der Vergebung, verspreche ich euch, kann noch viel größer sein als die Freude aller Fußballfans gestern in der 94. Minute. Und dann wäre auch das Christsein frisch und neu und nicht einfach Routine. Und wir haben einen Predigttext, der uns heute dabei helfen kann. Ein Text aus dem Propheten Micha. Micha lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Zu dieser Zeit war das Israel geteilt in das Nord- und das Südreich. Micha lebte im Südreich. Er war ein Zeitgenosse von Jesaja, einem anderen Propheten. In Jeremia 26, da lesen wir, dass er zur Zeit des Königs Hiskia lebte. Wir haben übrigens bei dem Propheten Jeremia die einzige Stelle, wo in einem Prophetenbuch die Worte eines anderen Propheten zitiert werden. Und das zeigt, dass wir eine gute Überlieferung haben, die auf mehrere Quellen gestützt werden. Eben, dass Jeremia hier den Micha zitiert. Und es wird deutlich, dass diese Worte von Micha auch andere ja geprägt haben. Jeremia zitiert sie 150 Jahre später und keiner hat diese Worte bezweifelt. Also wir sehen, was dieser kleine Prophet Micha mit 7 Kapiteln für eine Bedeutung gehabt hat im Volk Israel. Hören wir also den Predigttext Micha 7, 18 bis 20 und wer sich noch erinnert an das Lied, was wir gerade eben vor der Predigt gesungen haben, das ist nämlich genau nach diesen Versen geschrieben worden. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Amen. Ja, was Micha hier sagt, kann uns neu zeigen, was Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Vergebung bedeutet. Damit wir das eben nicht so abhaken, kennen wir schon, sondern neu darüber staunen und uns darüber freuen. Thema heute, freu dich über Gottes Vergebung. Und damit wir so richtig in die Freude reinkommen, habe ich nicht nur 3 oder 4, sondern 5 Punkte dazu, werden aber ein bisschen kürzer als hier. Also das Erste, freu dich, weil Gottes Vergebung ein Wunder ist. Micha, der Prophet, hat nicht nur Gutes verkündigt. Im Gegenteil, weite Teile des Buches Micha sind Gerichtsansage. Da geht es knallhart zur Sache. Micha klagt das Volk an, weil sie immer wieder Gottes Willen missachten, mit Füßen treten. Da heißt es zum Beispiel, die frommen Leute sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Darum wird Gott richten. Und Micha 6, Darum will ich anfangen, dich zu plagen und um deiner Sünden willen wüst machen. Das Volk hatte also das Gericht Gottes verdient. Eine klare Ansage. Sind wir besser als das Volk Israel? Ich glaube kaum. Auch wir haben das Gericht verdient, jeder einzelne von uns. Um nochmal ein Bild aus dem Fußball aufzugreifen, aus aktuellem Anlass Fußball-WM. Das wäre so, als ob wir alle die rote Karte verdient hätten. Keiner darf mehr weiterspielen. Ist uns das eigentlich bewusst? Ich habe den Eindruck, wir haben uns oft schon so daran gewöhnt, Gott ist ja der liebe Gott und der vergibt ja, dass wir über das Gericht kaum noch nachdenken. Also, dass Gott uns vergibt, ist keineswegs selbstverständlich. Es ist ein Wunder, ein viel größeres Wunder, als dass mal einer gesund wird oder Jesus übers Wasser läuft, was ja auch große Wunder sind. Dass Jesus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, dass er sein Blut vergossen hat, dass das Gericht, das uns eigentlich blüht, dass er das getragen hat. In Vers 18 lesen wir, dass Gott an seinem Zorn nicht ewig festhält. Und Jesus ist die Antwort auf dieses Versprechen, auf diese Barmherzigkeit Gottes, die hier schon bei Micha angekündigt wird. In Jesus hat Gott den Zorn selbst auf sich genommen. Das ist das Wunder. Nun könnte einer sagen, okay, jetzt ist hier alles gut, Schuld ist vergeben, brauchen wir nicht mal drüber nachzudenken. So einfach ist auch nicht. Schauen wir in seinen Text, Vers 18, dass Gott denen die Schuld erlässt, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil. Das heißt, die Vergebung gilt nicht für alle, sondern für einige, die übrig geblieben sind. Wer ist das? Es sind die, die sich auch bewusst sind, dass sie Vergebung brauchen, die um Vergebung bitten, die sich Gott, die sich Jesus anvertrauen und die auch immer wieder seinen Willen tun wollen, die nicht einfach sagen, ach ja, ist ja vergeben, also kann ich ja weitermachen wie bisher. In Israel waren es nur ein paar, die übrig geblieben sind. Ich habe den Eindruck, in Deutschland ist das nicht anders. Wenn du dich nicht so mal richtig freuen kannst über die Vergebung, dann lebst du gefährlich. Ich mache uns also Mut. Erkennen wir neu, wir brauchen Vergebung. Und die Vergebung ist nicht selbstverständlich. Wir sind schuldig. Und ich glaube, jeder und jeder von uns weiß genau, wo eigentlich der wunde Punkt ist bei uns in unserem Leben. Man kann das vergleichen mit der Müllabfuhr. Ich habe gelesen, pro Jahr, letztes Jahr die Zahl, produziert jeder Einwohner in Deutschland durchschnittlich 433 Kilogramm Müll. Stellt euch mal vor, 433, jeder von uns, können wir ausrechnen, was das zusammen gibt. Wie schön kann man nur sagen, dass es die Müllabfuhr gibt. Aber damit die Müllabfuhr auch den Müll abtransportieren kann, ist es wichtig, dass wir den Müll auch in die Tonnen werfen. Und dann die Tonnen auch an die Straße stellen, nicht vergessen. Sonst bleiben wir auf unserem Müll sitzen. Das ist ärgerlich, wenn man vergessen hat, die Tonne rauszustellen, dann ist die voll. Ne? Und so ist auch mit dem Müll in unserem Leben, mit unserer Schuld. Die müssen wir sozusagen auch rausbringen, zu Jesus bringen. Und dann nimmt er das alles weg. Die Müllabfuhr der Schuld. Ist das nicht schön? Darüber können wir immer nur staunen. Ein zweites. Freu dich, weil Gottes Vergebung einzigartig ist. Unser Predigttext beginnt mit einer Frage. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt? Diese Frage ist eine rhetorische Frage. Rhetorische Frage heißt, da ist die Antwort eigentlich schon klar, muss man eigentlich gar nicht mehr fragen. Die Antwort ist, einen solchen Gott gibt es nirgendwo, nirgendwo sonst. Schauen wir in die Religion. Da geht es immer darum, was Menschen tun. Man muss sich an irgendwelche Gesetze halten, man muss opfern, man muss meditieren, was auch immer man tun muss, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Du musst etwas tun, um irgendwie Gott gnädig zu stimmen oder zu ihm zu kommen oder ins Nirvana einzugehen oder was auch immer. Tust du es nicht, kommst du in die Hölle, wirst nochmal wiedergeboren, musst nochmal probieren oder trägst dein schlechtes Karma im nächsten Leben oder was auch immer. Aber dass Gott Schuld vergibt, so wie bei Jesus, gibt es in keiner anderen Religion. Und darum ist es eben nicht egal, ob einer an Jesus glaubt, an Mohammed oder Buddha oder sonst etwas. Jesus ist einzigartig. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, das heißt nicht, dass Christen jetzt besser wären oder klüger wären oder immer recht hätten. Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist einfach ein anderer Glaube. Das kann man nicht einfach zusammenmengen und sagen, ja, Hauptsache man glaubt irgendwas und ist doch also wie der gleiche Gott. Nein, es ist nicht der gleiche Gott. Es ist eben nicht egal, ob ich darauf vertrauen kann, wenn ich Mist gebaut habe, kann ich zu Gott kommen, zu Jesus kommen und er vergibt mir. Oder ob ich immer Angst haben muss und denken muss, habe ich jetzt genug getan, komme ich vielleicht doch in die Hölle oder so etwas. Man könnte mal ein bisschen selbstkritisch fragen, ist uns vielleicht der Unterschied zwischen Religionen nicht mehr so bewusst, weil auch in Kirchen und Gemeinden die Unbarmherzigkeit einzieht? Weil wir selbst auch meinen, wir müssen uns Gottes Liebe ja irgendwie verdienen. Ja, es gibt ja die Gnade, aber irgendwie müssen wir ja auch was tun. Oder gehen wir vielleicht auch miteinander manchmal unbarmherzig um, sodass man Eindruck hat, also wenn Gott so wäre wie die Christen, dann gäbe es tatsächlich keinen Unterschied zu anderen Göttern. In der Bibel ist ganz klar, Gottes Vergebung ist einzigartig. Und wir haben sie nur durch Jesus. Und darum können wir nur staunen, dass wir an Jesus glauben dürfen. Glaubst du an Jesus? Bist du dabei? Ein drittes: Freu dich, weil Gottes Vergebung immer wieder neu ist. Manchmal stellt man sich den Umgang mit Schuld und Vergebung so vor: Ich werde schuldig. Ich bekenne meine Schuld, Gott vergibt mir, ich ändere mein Leben und alles ist gut. Wunderbar, wenn das so funktioniert. Leider merken wir in unserem Leben, es funktioniert leider nicht immer so. Ich nehme vielleicht vor, wenn ich um Vergebung gebeten habe, ich will da was ändern, aber es funktioniert nicht. Und ich werde vielleicht genau an der gleichen Stelle wieder schuldig. Jeder von uns hat ja so seine besondere persönliche Schwäche. Zum Beispiel, da ist einer, der kann sich schlecht beherrschen. Der lässt seine schlechte Laune an anderen aus. Und irgendwann erkennt er oder sie, ja, ist nicht in Ordnung, ich bitte um Vergebung, bitte auch darum, dass Gott mich verändert. Und was passiert? Wird es nie wieder vorkommen, dass er einen anderen anraunst? Oft eben leider doch, weil das so im Charakter drin ist, man sich das so angewöhnt hat oder wie auch immer. Wie eine Sucht. Mancher leidet auch konkret unter einer Sucht, wo er von irgendetwas nicht loskommt. Und das geht auch oft nicht von heute auf morgen. Und wer das erlebt, der erlebt manchmal auch eine ganz tiefe Verzweiflung. Und denkt, also wenn ich immer wieder das Gleiche mache, dann kann mir Gott doch irgendwann nicht mehr vergeben. Da wird ihm doch irgendwann der Geduldsfaden reißen und sagen, jetzt aber Schluss mit dir. Das stimmt nicht. Vers 19, da lesen wir, dass Gott sagt, er wird sich immer wieder erbarmen. Immer wieder steht da. Immer wieder unsere Schuld an die Füße treten. Also nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Immer wieder, jeden Tag. Das hebräische Wort, was hier für immer wieder steht, kann man wörtlich auch so übersetzen, zurückkommen, um etwas zu wiederholen. Können wir das mal als Bild nehmen, dass Gott sozusagen immer wieder kommt. Vergleichen wir mit dem Briefträger. Der kommt auch immer wieder und bringt Post. Und so kommt Gott auch immer wieder und bringt Vergebung. So als ob der Briefträger jedes Mal, wenn er kommt, mir einen Liebesbrief von Gott mitbringt. So immer wieder die Vergebung. Natürlich heißt das nicht, dass wir jetzt sagen können, ach, wenn das so ist, dann kann ich ja ruhig immer weiter sündigen. Aber wenn wir versuchen, mit Gottes Hilfe etwas zu ändern und scheitern immer wieder, dann können wir uns fest darauf verlassen, Gott vergibt auch immer wieder. Das ist bei Menschen ja auch so. Auch als Menschen werden wir ja immer wieder einander schuldig und müssen auch immer wieder anderen verzeihen. In der Ehe, in der Familie, bei Freunden, wo auch immer. Und auch bei Menschen, also wenn ich erwarten würde, dass auch andere Menschen den gleichen Fehler immer nur einmal machen und nie wieder, wenn ich ihnen mal gesagt habe, dann kann ich keine Beziehungen haben. Auch untereinander werden wir oft immer wieder an den gleichen Stellen schuldig. Und so ist es gut, dass wir uns immer wieder gegenseitig vergeben können und immer wieder daran denken, das tut Gott auch. Immer wieder vergibt er. Was für eine Entlastung. Ein viertes: Freu dich, weil Gottes Vergebung alles umfasst. Mancher versteht Vergebung oder Verzeihen so im Sinne von nicht so genau nehmen. Also so nach dem Motto, ach, wenn man irgendwie mal so eine Kleinigkeit falsch macht, ja, da kann man ja mal drüber hinwegsehen. So, kleine Sünden werden vergeben, aber große Sünden, die können dann eigentlich nicht vergeben, wenn man das so versteht. In Vers 19 lesen wir, er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Alle unsere Sünden, steht hier. Also nicht nur die kleinen, nicht nur die, die keiner mitkriegt, sondern alle. Ich muss also nicht denken, also jetzt habe ich sowas Schlimmes getan, dass Gott mir einfach nicht mehr vergeben kann. Abgesehen davon ist es ja auch ganz schwer zu entscheiden, was ist eigentlich eine große Schuld und was ist eigentlich eine kleine Schuld. Ist es zum Beispiel schlimmer, die Ehe zu brechen oder jemanden umzubringen, als hochmütig oder neidisch zu sein? Man könnte auf den ersten Blick sagen, ja, das sind schlimmere Sünden. Ehebruch ist etwas sehr Trauriges, Mord bringt lebenslänglich, gravierende Sachen, aber Hochmut und Neid, das passiert ja eher nur so im eigenen Denken oder Fühlen, ist ja nicht so schlimm. Wie ist das bei Jesus? Bei ihm ist Hochmut und Neid nicht weniger schlimm als Ehebruch oder Mord. Und interessant ist, wenn wir die Menschen sehen, die zu Jesus gekommen sind, wir haben bei der Lesung in der Einleitung gehört von den Pharisäern, gerade die Hochmütigen, gerade die hatten es besonders schwer, zu Jesus zu kommen. Die Ehebrecherinnen und Mörder, die sind leichter zu ihm gekommen als hochmütige Leute. Also wir sehen, das ist nicht so einfach zu sagen, so kleine Sünden, große Sünden. Jede Sünde, egal ob sie nun in mir stattfindet, in meinen Gedanken, Gefühlen oder ob sie nach außen ist, ob es Leute mitkriegen, ob es dafür eine Strafe gibt oder nicht, menschlich gesehen, alles ist Schuld vor Gott. Und alles kann vergeben werden. Das ist das Großartige. Und Gott gibt uns noch ein Bild dafür, was das heißt, nämlich, dass die Schuld sozusagen versenkt wird auf den Meeresgrund, in die Tiefen des Meeres. Und was auf dem Meeresboden liegt, das kann nicht einfach so wieder zurückgeholt werden. Das Wrack der Titanic, die 1912 gesunken ist, liegt immer noch auf dem Meeresgrund. Und dorthin zu tauchen ist gefährlich. Im Jahr 2023 scheiterte eine Tauchfahrt mit dem Tauchboot Titan. 5 Menschen starben. Das zeigt, man kann nicht so einfach etwas aus der Titanic oder das ganze Schiff womöglich wieder heraufholen. Das liegt da. Und so ist das auch mit unserer Schuld. Die liegt, wenn wir sie vergeben, ist sozusagen auf der Tiefe des Meeres und kann nicht wieder hochgeholt werden. Als Menschen machen wir das sowas manchmal ja. In unseren Beziehungen zum Beispiel. Haben wir vielleicht irgendwie gesagt, ja, ich vergebe dir. Aber dann kommen dann so Sätze wie, ach, schon damals hast du und ja, ich habe ja immer die Erfahrung gemacht. Und was war damals vor 20 Jahren? Also, dass dann so Schuld wieder aufgewärmt wird. Gott tut das nicht. Er holt sie nicht wieder raus. Sie liegt da auf dem Boden des Meeres. Und weil Gott das nicht tut, brauchen wir das auch nicht zu tun. Ein fünftes und letztes, freu dich, weil Gottes Vergebung ein Zeichen für seine Treue ist. Im letzten Vers unseres Textes schreibt Micha, dass Gott Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen wird, wie er es den Vätern vorzeiten geschworen hat. Die Väter, das sind die Stammväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob. Und denen hat Gott immer wieder versprochen, sie nicht im Stich zu lassen, schon von Anfang an. Da hat Gott dem Abraham in 1. Mose 12 gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Und genau das hat Gott getan. Die Nachkommen Abrahams bilden heute das Volk Israel. Und der Segen über diesem Volk bleibt bis heute. dass die Israeliten 1947 wieder ihr eigenes Land bekommen haben, zeigt das ganz deutlich. Was hat das mit Vergebung zu tun? Sehr viel. Denn auch die Geschichte Israels ist eine Schuldgeschichte. Im ganzen Alten Testament lesen wir, dass sich Israel immer wieder von Gott abgewandt hat. Wir lesen gerade in der Bibelstunde die Geschichten aus den Mosebüchern. Immer wieder, da waren sie in der Wüste, immer wieder wurde gejammert. Ach, warum haben wir kein Fleisch, warum dieses, warum jenes, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Dann die Geschichte mit den Kundschaftern, Gott hat ihnen ein Land versprochen. Die schicken Kundschafter hin, die kommen zurück. Ach, das schaffen wir nie, solche großen Leute da. Kein Vertrauen, immer wieder, dass sie sich von Gott entfernen. Ja, und Gott hat auch sein Volk immer wieder bestraft. Aber hat auch immer wieder neu mit ihnen angefangen. Sehr schön zusammengefasst steht das im Psalm 78. Lest mal diesen Psalm, Psalm 78. Gott hat seinem Volk immer wieder vergeben. Und er wird das auch weiterhin tun, bis zum Schluss. In Römer 11 lesen wir, dass die Israeliten den wiedergekommenen Jesus neu erkennen werden und dass Gott dann die Sünden wegnehmen wird. Das ist sein Bund. Für uns bedeutet das, wenn Gott seinem Volk Israel treu ist und immer wieder vergibt, dann tut er es auch bei seinem Volk der Christen. Dann können auch wir uns darauf verlassen, Gott ist treu. Er vergibt immer wieder. Er vergibt ihnen und vergibt dir. Auf sein Wort kannst du dich verlassen. Nicht, weil du es immer spürst, sondern weil sein Wort es sagt. Gottes Vergebung ist ein Wunder. Wir haben gesehen, sie ist einzigartig. Sie ist immer wieder neu. Sie umfasst alle Schuld. Und sie ist ein Zeichen für seine Treue. Und darum können wir uns immer wieder freuen. Und wir werden das nicht nur so einfach hinnehmen oder uns daran gewöhnen, sondern immer wieder darüber staunen. Zum Schluss noch eine Begebenheit des Pfarrers Wilhelm Busch, die uns zeigt, wie wertvoll die Vergebung ist, weil wir sie eben nur bei Jesus bekommen. Er berichtet, ich habe in Düsseldorf mal in einer großen Versammlung davon gesprochen, dass durch Jesus Vergebung der Schuld die Vergangenheit liquidiert. Als die Versammlung zu Ende war und alles hinausströmt, sehe ich, wie ein hochgewachsener, vornehmer Herr durch die hinausströmende Menge nach vorne sich zu mir durchdrängt. Schließlich steht er ganz aufgeregt vor mir und fragt, ist das wahr, was Sie gesagt haben, dass es Vergebung der Schuld gibt? Ja, antworte ich, Gott sei Dank, davon lebe ich. Da sagt er, ich bin Psychiater. Sehen Sie, zu mir kommen viele Menschen mit seelischen Krankheiten. Sie haben Komplexe, aber sie wissen nicht, woran sie leiden. Meistens sind es alte Schuldgeschichten, an die sie sich nicht mehr deutlich erinnern können oder wollen. Ich muss lange an ihnen arbeiten, dass die alten Geschichten aus dem Unterbewusstsein in das Bewusstsein kommen. Doch dann hört meine Macht auf. Ich kann die alte Schuld wohl ans Tageslicht bringen, aber ich habe oft verzweifelt gedacht, wenn ich die Schuld doch auch wegschaffen könnte. Und deshalb frage ich Sie, Herr Pfarrer Busch, gibt es wirklich einen, der Schuld wegschaffen kann? Ist das wahr oder nicht? Darauf habe ich nochmal fröhlich bestätigt, Gott sei Dank, ja. Und es ging mir auf, was für eine unerhörte und großartige Botschaft wir im Neuen Testament haben. Jesus vergibt Schuld. Soweit Wilhelm Busch. In diesem Sinne, freu dich an Gottes Vergebung. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Hilf uns, dass wir das nicht nur wissen, sondern dass es uns wirklich bewegt, uns neu wichtig wird und dass wir uns so richtig daran freuen können. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lasst uns Fürbitte üben und wer möchte, kann dazu aufstehen.
Barmherziger Gott und Vater, Schöpfer dieser Welt, danke für deine offenen Arme, für deine Liebe, für deine Liebe, für deine immerwährende Vergebung, die du uns in unserem Herrn Jesus Christus gezeigt hast. Herr, wir bitten dich für deine weltweite Kirche, für alle, die den Namen deines Sohnes tragen und dein Evangelium bezeugen. Leite sie, leite uns alle durch deinen Geist. Wir befehlen dir alle Mitarbeiter unserer Gemeinde an, des CVJMs. Leite und begleite du auch unser Presbyterium. Hilf uns, Trennungen zu überwinden, Konflikte zu lösen und einander bei allen Unterschiedlichkeiten als Schwestern und Brüder zu erkennen in Jesus Christus. Wir bitten dich heute besonders für alle, die für ihre Glaubensüberzeugung verfolgt werden und misshandelt werden, die einen hohen Preis zahlen für ihre Treue zu dir. Stehe ihnen bei, stärke ihren Glauben und rette sie aus der Hand ihrer Verfolger. Wir bringen die Menschen in der Ukraine vor dich, in Israel, in Gaza, im Sudan, in Jemen, um nur einige Orte zu nennen. Es gibt so viele mehr, Herr. Erbarme dich bitte über das Elend dieser Welt. Tritt all denen entgegen, die anderen Gewalt antun. Wehre den Diktatoren, hilf uns allen gemeinsam für Frieden und Recht einzutreten. Herr, wir bitten dich, wir befehlen dir die Kranken, die Schwachen, die Hoffnungslosen in unserem Land, ja in unserer Gemeinde an. Wir bitten dich um Schutz für alle, die Gewalt erfahren, Kinder und Frauen, die in ihrem eigenen Zuhause nicht sicher sind, für alle, die auf der Straße leben und keinen sicheren Ort haben oder wegen ihrer Herkunft oder ihrer Religion angegriffen werden. Wir bitten dich für die Menschen, die andere Menschen pflegen, in öffentlichen Einrichtungen oder zu Hause. Schenke ihnen Kraft und Empathie. Wir bringen uns selbst vor dich her. Wir wollen uns selbst dir anbefehlen, was wir auf dem Herzen tragen. Stärke unser Vertrauen, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Amen. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag eine neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.